Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen BA Texter Folge. Ich begrüße hier Nora Blum. Nora, du bist Autorin, du bist berühmt, du bist Spiegel-Bestsellerin und Gründerin. Aber erzähl uns, was macht die eigentliche Nora aus? Wer bist du?
Hallo Ulrich, danke, dass ich heute hier sein darf. Das ist eine schöne Frage. Ich muss kurz wirklich drüber nachdenken, weil ich glaube, die wurde ich noch nie in all den Podcast-Interviews, die ich in den letzten Monaten hatte, gefragt. Wer bin ich außerhalb von der Unternehmenswelt? Von Hallo, ich bin Nora, ich bin Gründerin, Unternehmerin und Autorin. Ich glaube, ich bin sehr, sehr warm als Mensch. Bin sehr stark auf der Bindungsseite. Hab einen ganz tollen Freundes- und Familienkreis, die mir das Wichtigste sind im Leben und denen ich sehr viel Liebe gebe und von denen ich allen ganz viel Liebe bekomme. Und ansonsten lebe ich das typische Berliner Leben. Ich gehe wahnsinnig gerne feiern bis in die Morgenstunden. Lass es mir gut gehen momentan in Berlin. Und bin vielleicht noch als Drittes sehr chaotisch. Mein Freund sagt immer, wenn man mich eine Stunde zu Hause alleine lässt, dann sieht's aus, als hätte hier eine Bombe eingeschlagen und er versteht nicht, wie ich es hingekriegt habe, ein Unternehmen aufzubauen. Und da hat er einen guten Punkt. Aber vielleicht ist das ja auch Teil der Magie, ich weiß es nicht.
Ja, aber vielleicht gehört das eine zum anderen zusammen und wenn du in deinem restlichen Leben geordnet bist, musst du es zu Hause so ein bisschen dich fallen lassen.
Vielleicht. Auf jeden Fall.
Wir wollen ja heute über Freundlichkeit, vor allem über radikale Freundlichkeit sprechen. Wann warst du das letzte Mal radikal freundlich zu dir selber?
Ich würde fast sagen heute, indem ich nämlich meine heutige Abendverabredung abgesagt habe, weil ich merke, ich bin total erschöpft von der Woche. Ich hatte viele Termine, ich war auf der OMR in Hamburg und ich bin einfach total kaputt und ich freue mich riesig darüber, heute Abend für mich zu haben und bin sehr freundlich zu mir selbst gewesen, indem ich gesagt habe, ich mache heute Abend gar nichts mehr. Das ist jetzt hier mein letztes Gespräch und um 18 Uhr wird der Laptop zugeklappt. Ich mache mir was Schönes zu essen und verbringe den Abend einfach nur mit mir selbst und darauf freue ich mich schon sehr.
Guck mal, da haben wir was gemeinsam, haben wir auch gerade vorher drüber gesprochen. Das geht mir nämlich genauso. Ich hatte keine Verabredung, ich habe über eine nachgedacht. Aber ich habe das sehr ähnlich gelöst, wie du das vorhast.
Ja, beste Abende. Wenn das Wochenende so frei vor einem liegt, ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres.
Radikale Freundlichkeit muss ja bei einem selber anfangen, weil sonst kann man die auch nicht ausstrahlen. Nur hast du dieses Buch geschrieben und tourst durch die Lande. Aber was war wirklich die größte Herausforderung in den letzten Monaten für dich?
Also, das Buch habe ich im letzten Jahr geschrieben und das war, glaube ich, für mich eine relativ große Herausforderung. Ich bin eher extrovertiert. Ich habe ja die letzten 8 Jahre, bevor ich das Buch geschrieben habe, ein Unternehmen geführt, Self-EP, das ich gegründet hatte und habe da immer sehr viel Lautstärke erfahren, Mein Terminkalender war von morgens bis abends mit Terminen durchgetaktet. Ich war fast jeden Tag im Büro. Wir hatten, als ich ging, waren wir ein 100-Leute-Team, also wirklich eigentlich relativ erfolgreich. Ich war sehr viel im Außen, ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viele Termine etc. Und dann mich auf diesen Schreibprozess einzulassen. Ich habe danach ein Jahr Sabbatical gemacht, nachdem ich die operative Geschäftsführung abgegeben habe und in den Beirat gewechselt bin. Und nach dem Sabbatical habe ich entschieden, dass es noch nicht ganz so weit ist für mich, zurück ins Unternehmerleben zu gehen, und habe dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, dieser Schreibprozess war für mich letztendlich eine große Herausforderung, weil es mir doch sehr viel abverlangt hat, von morgens bis abends zu schreiben und an einem sehr stillen Projekt, sage ich mal, zu sitzen und mich zu strukturieren und so einen leeren Kalender vor mir zu haben. Das kannte ich einfach überhaupt nicht. Und es hat mir trotzdem aber auch ganz viel Freude gemacht und gleichzeitig, also es hat so, ich habe wirklich so 6-7 Monate mehr oder weniger Vollzeit daran geschrieben. Also ich hatte hier und da noch so ein paar Workshops, aber ich habe wirklich sehr viel mit dem Schreiben mich beschäftigt. Ich höre ja von anderen, dass sie das so nebenbei wuppen, so mal eben ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich habe das nie hingekriegt. Und das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Also dieses stille Leben plötzlich zu führen und durchzuführen und dieses Buch trotzdem mit der Deadline zu Ende zu bringen. Und es hat aber auch sehr viel Freude gemacht. Und gleichzeitig war ich dann nach den 7 Monaten letztes Jahr dann irgendwann auch froh, dass es dann auch vorbei war. Und jetzt natürlich in der Vermarktungsphase der letzten Monate, die waren dann wieder sehr laut und sehr viel im Außen. Und das war dann auch schön. Also ich glaube, der Unterschied macht es.
Das klingt spannend. Ich habe das auch gerade am letzten langen Wochenende bei mir festgestellt. Das Nichtstun auszuhalten war da das Thema.
Ja, auch. Große Herausforderung.
Das ja auch radikal freundlich zu sich selber, aber war auch radikal anstrengend, weil ich mich immer selber bei ertappt habe, wie ich los wollte und was machen wollte. Mhm. Und ich kann mir das beim Schreiben, was ja auch ein Fokus auf sich selber und die Sache ist, ungestört durch Meetings, Anrufe und andere Sachen, sehr vergleichbar vorstellen. Mhm. Radikale Freundlichkeit heißt dein Buch. Was ist das Herzstück radikaler Freundlichkeit?
Also ich habe das Buch geschrieben, zum einen aus dieser Unternehmensperspektive, Welt, aus der ich kam, wo mir als junge Gründerin schon auch immer wieder gespiegelt wurde, ich solle nicht so freundlich sein, ich soll öfter die Ellenbogen ausfahren, ich soll simulieren, wie hart ich bin, um professionell zu wirken. Das ist der eine Teil und ich glaube, der stößt mich auf diesen Kern dessen, was auch in der Welt gerade abgeht, aus meiner Sicht, nämlich dass Freundlichkeit so unterschätzt wird und so out ist gerade. Ich würde jetzt sagen, so wenn man sich die aktuellen Medien anguckt, wenn man anguckt, was in der Politik abgeht, in Amerika sowieso, aber auch hier in Deutschland, wie wenig diesem Wert Freundlichkeit gerade beigemessen wird. Obgleich ja doch so wichtig ist für uns. Und ich spüre da auch in der Gesellschaft eine riesige Sehnsucht danach, dass wir irgendwie wieder ein bisschen näher aneinander rücken und wieder empathischer miteinander umgehen. Und ich glaube, so diese Sehnsucht wollte ich mit diesem Buch ausdrücken, zum einen. Und zum anderen wollte ich ganz klar die Vorteile eines radikal freundlichen Lebens ausdrücken, weil es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle Forschungsergebnisse dazu, die zeigen, dass wir, wenn wir empathischer und wohlwollender mit anderen Menschen und uns selbst umgehen, einfach ein viel glücklicheres, erfolgreiches und gesünderes Leben führen können. Und das wollte ich in diesem Buch zeigen, es ist sehr forschungsbasiert und die Menschen daran erinnern, wie schön es ist, wenn wir wohlwollender miteinander umgehen.
Ich bin ganz bewegt, weil du das so schön gesagt hast und das ja mir auch aus dem Herzen spricht. Wir versuchen das ja bei BA Techs auch mit dem B-Corp-Ansatz und besser miteinander umzugehen und nicht nur auf kurzfristige Optimierung zu gehen. Was ich mich immer frage, ist, warum fällt es allen so schwer, ein bisschen auf sich und die Umgebung zu achten? Und ist ja dasselbe mit Freundlichkeit. Warum ist es so schwer, freundlich miteinander umzugehen?
Ich glaube schon, dass es in unserer aktuellen gesellschaftlichen Phase, in der wir stehen, es uns nicht ganz leicht gemacht wird. Zum einen haben wir das Thema Stress, gesellschaftliche Krisen, Ängste Und bei Angst, bei Stress, das sieht man auch in Forschungsergebnissen, da fahren wir gerne mal unsere sozialen Kompetenzen runter, weil wir in diesen Überlebensmodus gehen und wir fokussieren uns einfach sehr stark auf uns selbst dann. Und das macht es für uns auch schwieriger, wohlwollend und liebevoll mit anderen umzugehen, wenn wir eben einfach noch eigene Themen haben. Vielleicht, also ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich super gestresst bin, dann fällt es mir auch sehr viel schwieriger, zu anderen mitfühlend und freundlich umzugehen. Das andere Thema ist ganz klar für mich diese Digitalisierung und der gesellschaftliche Wandel, der damit einhergeht. Ich glaube, wir verlieren aktuell so ein bisschen die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für andere Menschen, weil wir uns viel weniger wahrnehmen. Das ist zum einen auf der Straße, nehmen wir einfach weniger Menschen wahr, weil wenn ich in der Bahn sitze, da gucke ich auf mein Handy und ich weiß gar nicht, wer da rechts und links neben mir sitzt und ich verbringe gar nicht wie früher vielleicht Zeit damit, da mich mit den Menschen um mich herum zu beschäftigen und zu überlegen, was hat der wohl heute gerade für Kämpfe gekämpft, was hat die Dame, die da gerade gehetzt in die U-Bahn noch steigt, wohl für ein Päckchen zu tragen. Damit befasse ich mich gar nicht, wenn ich nur an meinem Handy bin. Und das ist, glaube ich, so das eine. Uns fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit füreinander. Und es ist wirklich schwer, dagegen zu gehen, weil halt alle irgendwie am Smartphone sind. Und natürlich trainieren uns auch TikTok und Instagram und all diese Social-Media-Plattformen, die trainieren uns eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne an. Ich werde schon manchmal nervös, wenn ich einen Film gucke momentan. Ich merke dann, wenn der langsam ist, dann merke ich den Impuls, zu meinem Handy parallel zu greifen und parallel, während ich einen Film gucke, Instagram-Sachen zu mir anzugucken. Ich meine, wie absurd ist das bitte? Und wie traurig. Aber so ist unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf unser Medienkonsum, sondern auch auf unsere Verbindungen und unsere Gespräche mit Menschen, weil wir einfach sehr viel weniger bei denen uns auf die fokussieren können, weil wir diese andere Geschwindigkeit von TikTok und Insta und so gewöhnt sind. Und ich glaube auch, das macht etwas mit der Qualität unserer Beziehungen und mit der Qualität unserer Gespräche, wenn halt immer einer irgendwie parallel noch so ein bisschen aufs Handy guckt. Gibt's auch ganz tolle Forschungen dazu, was es mit unseren Beziehungen macht, wenn wir uns gegenseitig immer mal wieder ignorieren wegen des Handys und immer wieder signalisieren, oh, ist eigentlich gerade was Interessanteres als du, auch wenn es auf so einem kleinen Bildschirm stattfindet. Und ich glaube, das macht was mit unserer Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen. Hinzu kommen natürlich diese ganzen, ne, Wegfall der Kirche, Struktur, Vereinsstruktur etc. Die junge Generation, was man so auch so in Daten sieht, die sind ja extrem einsam. Und das hängt auch eben mit dieser mit diesem Digital Native Sein zusammen. Man geht weniger raus zusammen, sondern ist mehr in den digitalen Welten und richtige Verbindung schafft das nicht.
Das vor allem mit dem Handy gucken, also bin ich selber betroffen. Ist das nicht, würde ich jetzt fast sagen, aber es gibt welche, die schaffen es, aber ich bin selber betroffen. Und während du gerade erzähltest, fiel mir ein ganz tolles Erlebnis in der U-Bahn ein diese Woche. Ich habe kurz hochgeguckt vom Handy. Weil neben mir zwei Menschen anfingen, miteinander zu sprechen, die sich nicht kannten.
Oh,
und zwar hatte der eine, der war auf dem Weg zur OMR, hatte ein Top Gun T-Shirt an. Und der andere hatte eine große Tasche mit Platten und war auf dem Weg zu seinem Plattenladen. Und suchte denn da drin und holte die Top Gun Platte raus und hat sie dem anderen einfach geschenkt. Der war total überfordert und dann haben die ganze Zeit geredet. Und ich habe das erlebt, was du beim Film erlebst. Ich habe immer zwischendurch auf mein Handy geguckt, aber ansonsten diesem Gespräch gelauscht, weil ich das so schön fand. Ich weiß jetzt ganz viel über die. Ich weiß, dass der zur OMR wollte, dass der andere einen Plattenladen aufgemacht hat mit Freunden und was ganz gut geht. Dann haben sie über Platten, CDs und Streamen gesprochen.
Toll.
Und das war so ein schöner Moment, weil die konnten beide ihr Glück gar nicht fassen. Der eine, weil der beschenkt worden ist, fragte sich ein bisschen, was mache ich jetzt mit dieser Platte während der ganzen OMR heute? Aber und der andere, weil der sich mit dem Top Gun T-Shirt so gefreut hat. Und das sind die ganzen Momente, die wir verpassen zunehmend.
Ja. Schöne Geschichte, vielen Dank fürs Teilen. Ja, es sind diese kleinen Sachen und die geben uns so viel Lebenszufriedenheit, die geben uns so viel Verbindung mit anderen Menschen. Und wir verpassen immer mehr und mehr von denen, ja.
Ja, du hast ja schon ein bisschen mit der harten Businesswelt gesprochen, dass die alle gesagt haben, du musst mehr Ecken und Kanten haben. Warum ist das so? Ist das, um cooler zu sein, um stärker auszusehen, oder ist es ein Verdecken von Schwäche? Warum sind wir nicht einfach nett zueinander? Wir können ja auch nett Nein sagen eigentlich.
Komplett. Ich glaube, das ist mir auch nicht nur begegnet. Also es gibt auch so die anderen, die das sehr zu schätzen gewusst haben und das auch als Erfolgsfaktor bei uns gesehen haben im Unternehmen. Und dazu gehöre ich auch. Und trotzdem ist es so, dass Freundlichkeit in unserer Welt oft noch mit Schwäche verwechselt wird und auch mit fehlender Durchsetzungsfähigkeit und Naivität. Dabei hat das eine mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Also wir gehen schnell davon aus, dass jemand, der freundlich ist, auch alles mit sich machen lässt und nicht für seine eigenen Interessen eintritt, wird dann schnell als nett oder zu nett betitelt. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil wir können sehr wohl unsere Interessen vertreten und durchsetzungsstark für uns eintreten und auch Kritik äußern und Kritisches ansprechen, was super, super wichtig ist. Und gleichzeitig dabei aber zu Menschen freundlich und respektvoll bleiben. Und ich glaube, das ist so der Kern, was wir schaffen müssen und was aber schwierig ist und wo es ganz viele Missverständnisse drumherum gibt.
Ach, das ist so schön, das muss man immer ein bisschen sacken lassen, was du, was du sagst. Weil es genau das ist, und man das auch immer wieder erlebt oder ich erlebt habe, dass die Freundlichkeit, das Vertrauen dazu führt, dass auf der Gegenseite, ich weiß nicht, Bequemlichkeit, weniger Mühe, mehr Egoismus manchmal auftaucht und sagt, ach, kommt ja hier nicht so drauf an, ich mache jetzt einfach mal. Genau, und dass dann so eine Emotion von Enttäuschung bei einem entsteht, weil man sich ja ausgenutzt fühlt und das Gegenwehren dann ganz schwer ist, vor allem das freundliche Gegenwehren dann ganz schwer ist, weil man es eigentlich am liebsten hätte, dass der andere auch so ist. Wie waren deine, was sind deine drei Tricks, damit das nicht passiert?
Ja, also ich glaube, man sollte schon sehr klar für sich selbst eintreten und das auch klar kommunizieren. Das ist wichtig, dass man eben, dass es nicht bedeutet, dass man zu einem Ja und Amen sagen sollte, um freundlich zu sein. In der Tat, und das mache ich mir immer klar, sage ich mir, es ist, wenn ich freundlich sein will, bin ich klar und direkt. Clear is kind, sage ich immer, weil dieses überangepasste People-Pleasing, ich mach's mal allen recht, diese Fake-Harmonie, was wir ja auch viele in Unternehmen sehen oder auch in Freundschaften, das führt ja ganz oft zu noch viel mehr zwischenmenschlichen Problemen, als wenn man klar und direkt kommuniziert, weil man dann eben Kritikgespräche ausspart und dann irgendwann explodiert man aber und packt sich so richtig über den anderen ab. Und sehr viel freundlicher ist es eben wirklich frühzeitig zu kommunizieren, das sage ich mir immer. Und entsprechend auch, wenn jemand denkt oder signalisiert, so ja, mit der kann man es ja machen, auch ganz klar Grenzen aufzeigen. Also auch ganz klar sagen, so nicht und nicht mit mir. Und das möchte ich nicht, dass man so mit mir umgeht. Das also wirklich auch klar kommunizieren, aber dabei eben respektvoll bleiben. Also, dass man es wirklich schafft, für sich einzutreten und nicht in dieses, ach, schon okay, ich mach mal, ich bin ja so nett. Nee, damit kann man nichts gewinnen. Und das zeigen auch Studien, also dass wir am Ende beides brauchen. Wir brauchen Durchsetzungsfähigkeit und Freundlichkeit und Sozialkompetenz, um maximalen Erfolg im Unternehmertum zu haben. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich mir immer wieder sage. Also so dieses sei kritisch, sei direkt und zeig auch klare Grenzen auf. Und das freundlich zu schaffen, dann wirst du auch sehr ernst genommen.
Nun bist du ja auch Unternehmerin, also nicht nur gewesen, sondern auch jetzt noch, egal ob als Autorin oder mit dem Unternehmen, was du groß gemacht hast. Wie gut hast du das da durchgesetzt und was hat sich dadurch getan?
Also ich würde schon sagen, dass die Freundlichkeit bei uns bei Self-EP immer ein Kernerfolgsfaktor war in der Unternehmenswelt. Also wir haben das vor 10 Jahren mittlerweile gegründet. Wir haben das dieses Jahr erst vor 2 Monaten verkauft, das Unternehmen. Und ich würde sagen, dass unsere Freundlichkeit immer ein Kernerfolgsfaktor von uns war. Wir haben super loyale Mitarbeitende gehabt. Wir haben viele Partnerschaften bekommen, weil die einfach auch gerne mit uns zusammengearbeitet haben, was sie sonst nicht unbedingt hätten. Und ich sehe da schon, dass wir diese ganze Unterstützung und partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht bekommen hätten, wenn wir nicht so freundlich gewesen wären. Und Business bedeutet auch immer, mit Menschen zu arbeiten. Und Menschen arbeiten einfach gerne mit Menschen, die sie mögen und die richtigen Werte vertreten. Und Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass Studien zeigen, dass diese Art von Sozialkompetenz und Freundlichkeit eben auch höhere Erfolgsgarantien mit sich trägt. Was ich nicht so gut geschafft habe, vor allem nicht in den ersten Jahren meines Unternehmens, ist, glaube ich, auch einfach meiner zum einen meiner Persönlichkeit entsprungen und zum anderen, dass ich auch einfach noch sehr jung und unerfahren war, dass wir nicht so gut waren da drin, freundlich und transparent frühzeitig kritisches Feedback anzusprechen. Also wir hatten so ein bisschen eher diese Fake-Harmonie-Atmosphäre gerade in den ersten Jahren. Und mittlerweile sehe ich erst, das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall gebessert, aber da waren wir auf jeden Fall nicht so gut. Und mittlerweile sehe ich erst, wie unfreundlich es letztendlich war, dass wir diese kritischen Gespräche so gescheut haben, weil damit hilft man am Ende niemandem.
Ja, die Erfahrung kann ich hier teilen. Also uns gibt es seit 11, 12 Jahren und wir sind jetzt paar 70. Und wir hatten hier zwischendurch so ein Gefühl, wir müssen uns alle mögen, man muss das nett sein und man darf nicht zu hart sein. Und das ist dieselbe Erfahrung, das verzögert Feedback, das schafft ganz viel Unklarheit. Und Enttäuschung und Frustration in einem Ausmaß, was es nicht sein muss an der Stelle. Ja. Ist aber immer schwierig. Wir hatten irgendwann einen Wachstumssprung und danach hatten wir da waren wir alle überfordert, also von 30 auf 60 in 2020 war das, mit den ganzen Virtualisierungseffekten.
Krass.
Und wir dachten dann, es geht super weiter, wir sind dann nächstes Jahr 100 und dann 150, aber so einfach war es denn doch nicht. Ja. Und danach bei der Fluktuation, das waren so 30, manchmal auch 35%, da kamen ganz viele neue Leute dazu, die aus einer anderen Umgebung kamen, wo noch mehr Ellenbogen war oder weniger irgendwas, weniger Freundlichkeit auch.
Ja.
Und das muss ja bei euch auch so gewesen sein, dass ihr eure Kultur hattet und dann kamen die Leute von außen rein, die das gar nicht gewöhnt waren und gar nicht mit umgehen konnten, wenn du als nette Chefin, Gründerin da rumgelaufen bist, weil die es gewohnt waren, dass der Gründer immer Druck macht und rumschreit. Wie habt ihr die Leute überzeugt, mitzumachen?
Ich glaube, es war fast eher so, dass wir viele Leute auch bekommen haben, die bei uns arbeiten wollten, weil die unsere Kultur und weil die uns gut fanden. Also weil die gesagt haben, ey, ich möchte für jemanden arbeiten, der irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und der sich für was Wichtiges einsetzt. Und das war, glaube ich, eher so im Employer Branding und Recruiting war das eher ein gutes Erfolgsrezept, dass wir eine freundliche Kultur hatten. Dass die Leute ja gesagt haben, okay, darauf habe ich Bock. Aber es gab natürlich auch die einen oder den anderen immer wieder, der gesagt hat, ey, dieser scheiß Kuschelkurs, und da würde ich mittlerweile auch mitgehen, der bringt uns auch nichts weiter. Und ich glaube, am Ende gibt es auch nie diesen One-Size-Fits-All-Approach. Es wird immer Leute geben, die sagen, ey, können wir mal bitte mit diesem Smalltalk aufhören? Und es gibt Leute, die brauchen einfach ein bisschen mehr Wertschätzung und ein bisschen mehr Freundlichkeit. Und ich glaube, auch da mittlerweile denke ich nur, man kann es auch als Unternehmerin nie allen gleichzeitig recht machen, weil Menschen sind unterschiedlich, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Es muss irgendwie so insgesamt passen. Und ich glaube, da sind wieder die Extreme sind nicht richtig. Wir müssen klar kommunizieren und gleichzeitig eben respektvoll und freundlich bleiben. Und das ist so dieses beides hinkriegen, was, finde ich, ganz gut geht, einfach wenn man wirklich gute Strukturen und Prozesse einführt mit Feedback-Prozessen etc., wo es wirklich auch ganz strukturiert abläuft, dass vorher von allen Feedback eingesammelt wird, dann dieses Feedback-Gespräch gemacht wird, auch die Führungskräfte bewertet werden etc. Das hilft alles schon, denke ich, im Prozess, um so diese Fake-Harmonie, ja, wir sagen uns nichts Schlechtes, alles ist super, entgegenzuwirken.
Ja, teile ich auch und habe ich auch alles so erlebt, was wir manchmal erlebt haben. Wir hatten Leute, die genau deswegen zu uns gekommen sind, die es aber nicht konnten, weil sie selber immer in einer Druckstresssituation oder wenn ein Impuls von außen kam, in ein altes Verhalten zurückgefallen sind.
Ja.
Und das war dann teilweise sehr tragisch, weil als wir es ein bisschen besser gemacht haben, haben wir dann schon Feedback gegeben. Aber wenn das nicht besser wird, vergiftet es ja eine ganze Menge in dem Umgang miteinander.
Klar. klar. Und dann muss man sich auch trennen. Also das ist auch, sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, aber wie ist man freundlich im Unternehmen? Dann kann man ja keinen mehr gehen lassen. So, nee, das hat wirklich mit Freundlichkeit überhaupt nichts zu tun. Freundlichkeit bedeutet eine Haltung gegenüber dem Menschen. Und das heißt nicht, dass wir alles durchgehen lassen sollten. Und wenn es kein Fit ist, ist es kein Fit. Dann sollte die Person bestenfalls eine Möglichkeit haben, irgendwie das Verhalten anzupassen. Und man sollte sich auch die andere Seite anhören und gucken irgendwie, wie man zusammen einen Weg findet. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Dann sollte man sich auch trennen. Und dann ist das in der Tat in vielen Situationen aus meiner Sicht das Freundlichste, was man für beide Seiten tun kann.
Hattet ihr einen Trick oder ein Hilfsmittel, wie sich alle daran an die Freundlichkeit erinnert haben? Habt ihr Schulungen gemacht?
Also wir haben es schon in unseren Werten drin gehabt. Und das haben wir auch immer am Anfang jedem Mitarbeitenden, der neu angefangen hat, gesagt. Also, dass das einer unserer Company-Werte ist und dass uns das auch wichtig ist, dass das umgesetzt wird. Und da wurde dann auch ganz klar drauf geachtet. Und auch die Führungspersonen waren auch daran angehalten, zu gucken, dass auch die Menschenwerte konform mit dem Unternehmen agieren.
Als ich dein Buch gelesen habe, hast du immer am Anfang des Kapitels so ein schönes Beispiel. Ich erinnere das Zugbeispiel, wenn einer auf deinen Platz will, aber auch ein paar andere. Was hattest du in der letzten Zeit für schöne Erlebnisse, wo du dich dran erinnerst mit radikaler Freundlichkeit, wo du eine Situation hast, wo du gezuckt hast und gesagt hast, nein, ich bleib radikal freundlich?
Ah, da hatte ich in der Tat eine Situation letzte Woche. Da bin ich mit dem ICE nach Hamburg gefahren und ich saß im Abteil, wo man telefonieren darf. Habe ich mir auch extra rausgeguckt. Und dann hat eine Freundin von mir angerufen und ich bin rangegangen. Und ich habe vielleicht einen Satz gesagt in einer wirklich normalen Lautstärke. Ich bin schon respektvoll gegenüber den anderen. Ich hasse es auch, wenn die Leute super laut im Zug telefonieren. Aber ich habe nicht mal den Satz zu Ende gesprochen. Da hat schon die Dame, die quer von mir saß, gesagt, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte leiser sein? Wir sind hier immer noch im Zugabteil. Und ich war wirklich, ich bin immer noch, wenn ich an diese Situation denke, mir schießt immer noch das Blut in den Kopf. So wütend war ich in dem Moment. Ich dachte, sag mal, spinnen Sie eigentlich, so mit mir zu reden? Ich habe hier nicht mal einen Satz gesagt. Das ist hier nicht der Ruhebereich. Dann gehen Sie doch in den Ruhebereich. Das kam alles erstmal in mir hoch. Ja, ich glaube, ganz normale Reaktion. Ich bin ja auch noch, bin keine Mutter Teresa Freundlichkeit. Ich habe auch noch die menschlichen Reaktionen von, ich kämpfe zurück, wenn ich dumm angemacht werde. Aber dann habe ich mein Buch befolgt und ich habe dreimal tief durchgeatmet. Das ist immer der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, dass ich mich immer frage, also probiere in irgendeiner Weise Empathie für die andere Person aufzubringen. Und das ist oft, wenn man so aus dem Nichts angepöbelt wird, einfacher. Also in dem Moment, die hing wirklich so ganz doll in ihrem Laptop fest. Es war eine ältere Dame und ich habe irgendwie, sie hat wahrscheinlich irgendeine Präsentation mit Zeitdruck zu Ende machen müssen. Ich weiß es nicht, aber die sah so brutal gestresst aus, dass ich gedacht habe, okay, die ist jetzt gerade wahrscheinlich an irgendeiner Grenzsituation, wo sie super gestresst noch diese letzten Sachen zu Ende machen will. Ich kenne das auch manchmal, dass ich dann super angespannt bin und auf Lautstärke reagiere. Whatever. Und dann habe ich mich eben entschieden, freundlich und respektvoll zu antworten, aber trotzdem auch direkt. Also ich habe gesagt, ich verstehe, Sie müssen wahrscheinlich auch gerade in Ruhe was arbeiten. Es ist schon so, dass wir nicht im leise Abteil sitzen, aber ich höre Sie trotzdem und für mich ist es in Ordnung, einmal kurz auf den Flur zu gehen und zu telefonieren. Und ich glaube, sie war überrascht, dass ich so freundlich und respektvoll reagiert habe. Auch, ich glaube, die Umsitzenden waren auch überrascht. Und dann hat sie gesagt, Dankeschön. Und dann habe ich gesagt, kein Problem. Und dann bin ich aufgestanden und habe zu Ende telefoniert im Flur. So. Und dadurch war die Situation für mich in Ordnung. Und ich glaube, früher hätte ich einfach die zurück angepöbelt und gesagt, die soll doch sich einfach ins blöde Leiserabteil setzen. Aber so war es irgendwie in Ordnung. Es war dann auch in Ordnung, zurück zu meinem Platz zu kehren und immer noch so quer von der zu sitzen. Und ich habe trotzdem wieder gemerkt, wie schwierig es ist, in manchen Situationen freundlich zu bleiben. So, das ist die eine Situation. Und die zweite, das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine E-Mail, die ich bekommen habe als Feedback auf mein Buch. Und zwar eine ältere Dame, die gesagt hat, sie ist Bürgergeldempfängerin. Und sie hat trotzdem am Tag einer bettelnden Person 1 Euro gegeben. Und die hat sich so gefreut und das hat sie so gefreut und das wollte sie mir mitteilen. Und das hat bei mir irgendwas bewegt, weil ich gedacht habe, es ist doch krass, wie sehr wir teilweise, die irgendwie, auch meine Freundinnen und Freunde einbezogen, die teilweise sehr viel Geld verdienen, trotzdem Menschen auf der Straße, wenn die angesprochen werden, ignorieren, nicht mal denen in die Augen gucken. Und dann gibt es Menschen, die wirklich wenige Mittel haben und trotzdem davon etwas abgeben. Wie schön. Und davon kann man sich eine ganz schöne Scheibe abschneiden, finde ich.
Ja, ich kann dich so fühlen bei den Sachen, die du erzählst. Das Schöne ist ja, wenn es nur in dir hochkocht und du es nicht rauslässt. Das ist ja schon mal eine riesen Energieleistung. Ja. Und wenn du es denn geschafft hast und zurückkommst und vielleicht noch ein Lächeln von dem Konfliktpartner, der Konfliktpartnerin kriegst, weil du die so aus dem Takt gebracht hast und die sich wahrscheinlich selber ärgert, schämt, wie auch immer, unwohl fühlt, dass sie es nicht so geschafft hat, ist das total, total befriedigend. Und
total. Man macht sich unabhängig von den anderen Leuten. So konnte ich gut gelaunt wieder zurückkommen. Wenn ich die zurückgepöbelt hätte, die hätte mich wieder angepöbelt, dann wäre ich ja die ganze Zugfahrt schlecht gelaunt gewesen.
Das ist nämlich genau das Ergebnis. Oh, wir sind schon so weit in der Zeit fortgeschritten. Ich wollte aber mit dir noch über unsere Du bist Super-Kampagne sprechen. Darüber sind wir ja dann auch in Kontakt gekommen, weil dein Buch Radikale Freundlichkeit ja ganz gut zu unserer Deutschland fängt bei dir an. Jeder kann die Welt ein kleines bisschen besser machen. Und um das einfach mal zu teilen, wir haben jetzt so T-Shirts, da steht Du bist super drauf. Die habe ich im Urlaub getragen im Robinson Club. Und ein Teil guckt natürlich vorbei, weil er mit einem Gedanken im Handy ist oder sagt, wann kann ich endlich wieder dahin? Aber die, die es gelesen haben, haben doch regelmäßig zurückgelächelt. Und das hat genauso viel Spaß gemacht. Und ich freue mich immer noch und ich möchte eigentlich diesen Podcast zusammen mit dir für einen Aufruf nutzen, freundlicher miteinander zu sein und sich öfter mal ein Kompliment zu geben und aus diesem fürchterlichen, schlechte Laune Leute-Bashing rauszukommen, weil ich finde, du hast ein super Buch geschrieben. Du hast mir ein tolles Gespräch geschenkt zum Ende der Woche. Wir nehmen am Freitagabend auf, kurz vor Feierabend. Und ich danke dir dafür sehr herzlich.
Vielen Dank dir, Ulrich. Ich habe mich total gefreut, hier zu sein und dass ihr das Thema radikale Freundlichkeit oder Freundlichkeit und Miteinander insgesamt auch so einen hohen Stellenwert beimisst. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und wir packen in die Shownotes natürlich einen Link zu einem Buchshop, der nicht Amazon ist, wo man das Buch bestellen kann und zu Nora und dem, was sie so macht, damit ihr euch alle inspirieren lassen könnt, freundlicher zueinander zu sein.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.